Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Die Community hat entschieden, Per. Ich weiß nicht, ob du darüber schon informiert wurdest. Die Community hat entschieden. Sie würden
Was hat
gerne.
Sie entschieden?
Die Community würde gerne einen Roast of Per Günther sehen.
Wirklich?
Jetzt ist die Frage, ich habe bereits mit den entscheidenden Stellen eines Top-Notch, das momentan, wie ich finde, besten Comedy-Clubs in Deutschland gesprochen. Die hätten Lust, sowas zu veranstalten. Jetzt ist die Frage, ist Per Günther wirklich bereit? Hat Per Günther wirklich Bock darauf?
Also wer würde denn überhaupt roasten, ist die Frage. Ich meine, du bist der Einzige, der mir einfällt, der mich kennt und der komödiantisch unterwegs ist. So, wer soll
naja,
da sonst
deswegen,
sitzen? Wer soll
deswegen da sonst macht rosten? Man das ja mit. Deswegen macht man das ja mit einigem Vorlauf, aber mir fallen schon Namen ein. Ne? Also ich habe übrigens den Roast of Tom Brady nachgeholt, natürlich, auf deine Empfehlung hin. Ja, Nikki Glaser's Set war Wahnsinn. Ansonsten.
Aber ich muss schon sagen, wenn du den durchschnittlichen deutschen ehemaligen Profi nehmen würdest und die da hinsetzen würdest und die müssten dann mal so 10 Minuten live machen vor, keine Ahnung, vor einem Millionenpublikum, dann sind die Amis haben das schon noch so in sich generell, die so ein bisschen Entertainment, Showmanship, so gut was Timing und so angeht, aber ich weiß nicht, das ist jetzt ein Bledsoe und keine Ahnung, wie sie alle heißen, dass die so ein bisschen was, auch Edelman fand ich jetzt nicht überragend, aber so, dass die es das zumindest hinkriegen, keine Ahnung, wenn das jetzt bei mir werden würde und ehemaligen Mitspieler und dann, keine Ahnung, eine schöne Stunde oder Carsten Tada und müsste dann Jokes ziehen, so, ja, das tut mir jetzt halt, dass Carsten den jetzt erwischt hat, aber ich weiß nicht, also das wäre die Dichte an Leuten, die das, die man jetzt, keine Ahnung, live auf so eine Bühne stellen könnte, Boggy auf jeden Fall.
Ich hätte schon ein paar Kandidaten, ja. Ein paar Kandidaten, von denen ich mir sicher wäre. Es gibt ein paar Comedians, die sehr Basketball interessiert sind. Die sehr
ja, das schon,
Basketball
aber ich meine jetzt auch so einfach generell, dass du so,
yeah.
dass ein Belichick funktioniert hat, keine Ahnung. Also wenn bei mir stünde dann jetzt halt Thorsten.
Genau. Tommy Kleppeis habe ich oben auf der Liste.
Genau. Kleppeis würde schon ein paar Stecher, so, der würde mit seinem komischen provinziellen Österreicher Charme natürlich sowieso punkten und dann hätte aber auch ein, zwei überraschende Spitzen dabei, weil Tommy Kleppeis ist nämlich einer von zwei Leuten, die definitiv also mehr Witz und auch mehr Asoziales zu bieten haben, als man das denkt. Und die Nummer eins auf dieser Liste ist Ismet Akpinar und die Nummer zwei ist Tommy Kleppeis, die den wohlerzogenen Schwiegersohn ausreizen, jedes Mal, wenn die Kamera läuft, die aber sehr viel witziger sind, hinter den Kulissen.
Aha. Also haben wir doch schon ein Panel. Die Frage ist wirklich, also du musst das jetzt nicht jetzt beantworten.
Okay, mit Boggy. Okay, mit Boggy.
Boggy, Kleppeis, Thorsten Leibenert, Ismet Akpinar, wenn wir den bekommen, klar, wieso nicht?
Ja, der ist natürlich Big Time. Weiß ich nicht, ob der sich dafür auf sowas einlässt, aber...
Ja. Also ja, der Plan wäre folgender. Der Plan wäre folgender. Wenn wir das wirklich machen wollen, wir könnten das produzieren. Es gibt den Lucky Punch Comedy Club Werbung hier gerne, also es ist kostenlose Werbung jetzt für den Laden. Im Gasteig in München, das ist der momentan, wie ich finde, best ausgestattete Comedy Club in Deutschland. Der hat volle Kameraüberwachung mit mehreren Winkeln und super Sound. Man kann da jetzt eine Fernsehsendung so produzieren, wenn man möchte, wird ja auch schon gemacht. Zum Beispiel am Wochenende hat Maxi Stettenbauer sein Special da aufgezeichnet. Alles, was wir tun müssten, ist bis Herbst ein Panel an Leuten zusammenbekommen. Ich glaube, das kriegen wir hin. Mhm. Und dann würde ich zusammen mit Leuten, die ich kenne, dafür sorgen, dass die Leute, die halt nicht aus der Comedy-Welt kommen, mit Jokes versorgt sind, wenn sie welche brauchen. Und dann könnten wir das machen, wenn du Bock hast.
Also ich finde es erstmal großartig, dass du dich darum gekümmert hast. Ich bin generell auch nicht abgeneigt, aber ich muss vielleicht auch nochmal, also wenn ich jetzt, ich habe halt sehr frisch diese Brady-Geschichte im Kopf und da hat es natürlich jetzt auch, ich sag mal, Streuung nicht nur an ad hominem Tom Brady, sondern eher auch Richtung direktes Umfeld oder seine Ex-Frau zum Beispiel viel abbekommen. deswegen sollte ich da vielleicht auch nochmal so generell so die Fühler ausstrecken, was so, wie das da so aussieht. Aber ja, wie, also das ist ja interessant auf jeden Fall.
Ja, tu das mal. Tu das mal. Es wär, ich fände es. Ich finde es wahnsinnig lustig. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch viele Leute interessieren würde. Ich glaube, es wäre ein funny Crossover. Zumindest für mich. Also mir würde es Spaß machen.
Ja, du bist wirklich nie. Das ist wirklich Schnitt. Das ist deine Schnittstelle, ja?
Den Benny Zander, Benny Zander bringen wir noch mit ins Panel irgendwie. Mm. Alle Leute, die da irgendwie noch so an der Seite mit dabei sind. Aber wir wollen ja über Basketball reden, yes, Per. Yes, und wir wollen erstmal einsteigen mit einem Thema, das sich natürlich immer anbietet, das immer locker flockig durchgeht, wobei ich gar nicht weiß, wie locker flockig das heute wird. Denn wir schauen auf die Euroleague Awards, wo ich doch mit einigen Erstaunen doch tatsächlich auf ein paar geguckt habe. Ich meine, dass Mike James MVP wird, das war uns ja irgendwie allen klar, auch wenn ich nach wie vor widersprechen würde. Aber bei ein paar von den anderen, ist es schon sehr spannend für mich, wie da votiert wurde. Gibt es einen Award, der für dich heraussticht, als das hätte ich nicht gedacht?
Also ich bin überrascht über Chus Mateo auf jeden Fall als Coach of the Year. Mhm. Ja, für mich ist es gerade so die Rückrunde. Also nochmal, das ist natürlich dann vielleicht nicht ganz fair. Du gehst davon aus, okay, die haben es letztes Jahr gewonnen, Campazzo kommt zurück. Gianna Musa spielt besser, Hezonja spielt die Saison seines Lebens. So, wie viel muss der Trainer jetzt machen? In der Hinrunde muss er nichts machen oder vielleicht coacht er da fantastisch. Dann bleibt es für mich aber nicht erklärbar, warum dieser riesige Abfall an Qualität in der zweiten Saisonhälfte stattfindet. Beziehungsweise, würde ich erwarten, dass genau das eine Phase ist, wo ein Matteo dann eben auch mal wieder coachingtechnisch oder motivationstechnisch angreifen oder eingreifen müsste, und das ist dann ausgeblieben. Trotzdem haben die Leute riesen Respekt vor ihm. Also wenn ich mit Basketballmenschen über Chus Mateo spreche, dann gibt es auch die ein oder andere böse Stimme, die darauf verweist, dass er sehr, sehr entscheidend gewesen wäre, auch im Staff vom aktuellen Bayern München Trainer. Und auch einen großen Anteil mit an den Erfolgen hatte, die da in Kombination stattgefunden haben in Madrid. Und das hat das noch so mal ein bisschen besänftigt. Generell fand ich jetzt aber, weiß ich nicht, kann ich da nicht rauslesen. Chus Mateo, klar, du sagst historische Hinrunde und Erster geworden. Aber ich hätte da einen anderen Namen mir gewünscht, weiß ich nicht.
Ich glaube, da trifft so ein bisschen unser Modell von der Bewertung von Coaches aus Europa auf das Modell der Bewertung von Coaches in der NBA oder in Amerika. Mhm. Ich habe das Gefühl, Chus Mateo ist, ich habe keinen Einblick natürlich, was seine taktischen Finessen waren unter Pablo Laso. Ich glaube auch, Pablo Laso ist ein super People-Manager, ob er jetzt taktisch wirklich so auf dem allerhöchsten Level
der Ich glaube, das wäre so das, der Kritikpunkt gewesen. Also, dass er da besser koordiniert hat oder auch delegiert hat, was bestimmte Aufgabenbereiche angeht, und dann eben das taktische Herzstück oder auch gerade was defensive Geschichten angeht, dass Chus Mateo das eben gewesen ist zu Madrid-Zeiten von Pablo Laso.
Und ich habe eben jetzt das Gefühl, dass Chus Mateo bei Real Madrid in diese Rolle tritt und das zumindest nach außen, der wahnsinnig gut funktioniert, ne? Also diese Spiele, Halbzeiten, wo dann jemand wie Gianna Musa gar nicht spielt, dann kommt er in der zweiten Hälfte rein. Ich glaube, es ist sehr schwer, sowas zu managen mit Spielern von dem Kaliber. Du hast für mich den besten nominellen Kader in der Euroleague-Geschichte. Das ist ein interessanter Case. Es gibt aber nicht viele Kandidaten, die da zumindest an mich rankommen für mich. Und in dem Fall wird es dann viel mehr eine Frage von, wie managt man diese Charaktere, wie managt man diese Spieler untereinander, ohne dass es jetzt wirklich viel Finesse braucht, weil du ja diesen Spielern auch das gar nicht an die Hand geben möchtest so unbedingt. Ne? Also du möchtest jetzt Facundo Campazzo ja vielleicht gar nicht unbedingt sagen, wie er zu spielen hat, weil du ihm dann vielleicht was wegnimmst von der Art und Weise, wie er spielt.
Naja.
Insofern finde ich es interessant. Ich finde nur, dass es dieses Jahr klar Coaches gab, über die wir gesprochen haben, die es aus meiner Sicht mehr verdient hätten.
Ja, für mich ist halt die gleiche Frage, wie wenn in der zweiten Hälfte dein Defensivrating 15 Punkte schlechter ist, dann was bedeutet das jetzt für die Coachingleistung? Ist es auch egal? Sagt er auch, okay, was sollen wir jetzt hier noch durch die Gegend hasseln? Wir sind unangefochten Erster und wir fangen dann quasi am 24. Mai wieder an, Basketball zu spielen. Oder sagst du, er hat es versucht, das umzudrehen und hat es nicht gekippt. So, in jedem Fall bietet beides für mich ein Stück weit einfach Angriffsfläche. So, das ist, glaube ich, alles. Wie gesagt, haben wir ja drüber gesprochen, Jesse Kivicius wäre wahrscheinlich jetzt natürlich umso mehr, auch nach der Leistung in den Playoffs, für mich der vielleicht, ja, der Kandidat gewesen, einfach durch diesen wahnsinnigen Turnaround.
Ja, da stimme ich dir zu, für mich wäre es auch...
Aber wollen wir einmal noch kurz ganz vorne anfangen mit den, um vielleicht, wenn nicht jeder weiß, wer denn überhaupt verantwortlich ist für diese Awards. Es sind 25%, ich weiß nicht, also 25% Kapitäne, Spieler, Medien und Fans. Hab ich das richtig verstanden? Und wir wissen nicht genau, oder ich weiß es nicht, ob Trainer und Kapitäne so quasi auch, ob die eingeschränkt sind, was ihre eigene Mannschaft angeht. Das glaube ich aber nicht. Das ist zum Beispiel in der BBL auch nicht so. Also wenn ich damals als Kapitän in der BBL votieren konnte, konnte ich das auch ganz normal für, also ich hätte theoretisch die ersten 12 Kaderspieler auflisten können oder die 10 meiner Mannschaft. Habe ich natürlich nicht gemacht, aber also es gibt viel dadurch, dass du die Fans hast und du hast die Kapitäne und du hast die Trainer, kann es schon viel irgendwie so Verzerrungen beinhalten, oder? Wie siehst du das?
Ja,
ist das kritisch? Hast also du da eine Meinung? Also ich finde, die Fans müssen gar nicht stattfinden, ganz ehrlich. Die können für mich dann nochmal eine gesonderte so People, so ihr Lieblingsspieler, was da weiß der Geier, irgendwas kriegen, aber so, das bringt für mich überhaupt nichts, dass wenn Fans mitvotieren.
Ich finde,
weil die keine Ahnung haben, sondern einfach, weil die natürlich, also zu Recht auch, wenn es geile Fans sind, dann wollen die, dass ihre Spieler in diese Teams kommen und dann sorgen sie alles dafür, dass das passiert, so.
Ja, ja, also das kennen wir ja aus den vergangenen Jahren. Ich finde das aus der NBA, ich finde das Modell, das die da gefunden haben, recht okay. Das All-Star-Game, das was so ein bisschen eine Witzveranstaltung ist, natürlich auch zumindest zu dem Teil mitbestimmt wird von den Fans. Wenn es dann aber um die ernsthaften Awards geht, dann stimmen die Journalisten ab. Journalisten sind nicht unfehlbar, also weit davon entfernt. Es gibt jedes Jahr bei den All-NBA-Teams Wähler, die Leute raussuchen, wo man sich denkt, haben die ein Spiel gesehen diese Saison, aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass das doch ein besseres Bild abgibt darüber, wer wirklich die besten Spieler einer Liga sind, als wenn Fans oder auch, um ehrlich zu sein, Pierre, das ist jetzt ein Angriff auf deine Zunft, aber Spieler beteiligt sind. Also wir hatten dieses Jahr beim All-Star-Game, glaube ich, ist ja auch ein Spieler-Vote mit dabei. Unter anderem Votes für Thanasis Antetokounmpo, mehrere, wo man sich dann auch relativ klar schließen kann, wo die herkommen. Und als so ein Witz wird das natürlich genommen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie sehr die Spieler in der Euroleague das ernst nehmen, ob die dann sagen, nee, ich setze mich doch mal hin mit allen Advanced Stats und Tabellen. Aber ich vermute, wie ich schon an deinem Lachen erkennen kann, auch eher nicht, dass das nochmal passiert.
Ja, ich glaube auch generell ist der Bias von den Spielern immer eher der Spieler in einem Vakuum, anstatt die Leistung in der Saison. Also ich glaube, Spieler haben einfach Respekt mehr vor Spielern per se. Und wenn die dann nicht so performen, gibt es trotzdem die Tendenz dazu. Und es gibt eben diese Bucket-Getter, glaube ich, sind auch nochmal höher angesehen. Sei es jetzt ein Mike James in der Liga oder sei es jetzt zum Beispiel ein Kyrie Irving bei Spielern in der Liga. Also Skill-Level, Buckets, so. Ich glaube, es gibt so bestimmte Sachen, die werden dann von Spielern selber anders wertgeschätzt oder höher gehalten, als es jetzt dann auf dem Papier quantifizierbar wäre für Medienvertreter oder für, keine Ahnung, Kapitäne oder für GMs oder wen auch immer.
Ja. Dementsprechend kommt es tatsächlich auch bei diesem Vote zu merkwürdigen Ergebnissen. Ich meine, wir haben die Lobeshymnen auf Thomas Walkups Defensive gesungen. Er ist natürlich ein super Guard-Verteidiger. Für mich ist er aber weit entfernt tatsächlich vom Defensive Player of the Year. Es ist einfach auch so ein bisschen Natur der Sache, dass Big Men gerade in dieser Liga einen viel größeren Einfluss haben aus meiner Sicht. Defensiv auch die Zahlen geben das her. Ne? Thomas Walkup ist natürlich bei den Steals, was Counting-Stats angeht, hoch mit dabei. Ist auch jetzt kein Spieler, der da aus seinem Weg geht viel und dann Lücken in der Defensive reißt, weil er so viel gambelt. Das haben wir in der Vergangenheit auch immer mal wieder erlebt. Er
hat immerhin aber Ricky Rubio 2-3 Mal mit dem Bauerntrick erwischt in den Playoffs. Das konnte ich nicht glauben. Also von hinten den, quasi wenn Rubio vorbeischleicht, von hinten den da reinmetzgern, den wollte ich nur mal angemerkt haben, dass es den mehrfach gab. Und das bei Ricardo Rubio ist schon auch eine Ansage.
Ja, also er ist natürlich einer der besten, vielleicht der beste Guard-Verteidiger der Liga zurzeit. Aber für mich gibt's da ganz andere Kandidaten, die wir auch besprochen haben.
Ja, du hast vollkommen recht. Und es ist für mich so, er ist der beeindruckendste Verteidiger, ob seiner Geschwindigkeit, ob seiner Position, dass er das, also ich beobachte die am liebsten defensiv und bin dann am häufigsten so, wow, dass er das schafft, ist krass. Aber nochmal, wenn du als GM ein Team baust oder sagst, stell jetzt eine defensive, funktionierende 5-Line-Up zusammen, dann startest du mit deinem, dann kenne ich keinen, der nicht mit seinem Fünfer starten würde.
Ja.
Du kannst schon sagen, du hast einen Tone-Set da vorne, es ist sehr beliebt auch so, früh aufzunehmen, dass die manchmal schon früh auf den Plays rauszudrücken, das kannst du als Fünfer natürlich nicht. Das kannst du eher mal als Guard-Verteidiger, aber das ist ja nicht unbedingt das, was Walkup macht, sondern Walkup fängt ja eigentlich auch erst ab der Mittellinie oder sogar noch später an zu verteidigen. Und dann macht er seine unglaublichen Dinge, aber nochmal, ich würde immer mit Größe gehen, anstatt jemanden, der switchen kann und diese ganzen Sachen als ein Guard.
Er ist für mich auch nicht mal der wichtigste Verteidiger in seinem Team. Was auch immer so ein Ding ist, wenn ich jetzt defensiven Lineup konstruieren müsste für Olympiakos, die ja gerade jetzt in den Playoffs auf einem wahnsinnig hohen Level verteidigt haben, wieder auch während der Regular Season, dritte Defense overall, also ist natürlich auch sehr, sehr gut. Aber wenn ich jetzt die besten Defensiv-Lineups konstruieren würde, dann wäre er natürlich Backcourt, keine Frage. Aber die Nummer 1-Stelle, der ich starten würde, wäre Mustafa Fall auf der 5. Und dann ist es für mich schwer zu sagen, dass der Defensive Player of the Year Award an jemand anderen aus derselben Mannschaft geht. Ich meine, wir haben besprochen, wer für mich da die Kandidaten sind. Und dass Thomas Walkup ein sehr, sehr guter Verteidiger ist, ist uns auch klar. Aber es ist halt wieder so ein Award-Ding, wo ich mir denke, ja, so richtig tief beschäftigt haben sich viele von denen, die votiert haben, vielleicht nicht mit, vor allen Dingen der Art und Weise, wie das Spiel gespielt wird. Ne? Also wir hatten Marcus Smart als Guard-Verteidiger, als Defensive Player of the Year in der NBA und auch das ist gerade im Nachhinein ja eine sehr merkwürdige Entscheidung gewesen. Da lag es vor allen Dingen wohl daran, dass Wähler so eine gewisse Müdigkeit hatten davon, sollen wir jetzt wirklich schon wieder für Rudy Gobert wählen. Und vielleicht ist es sowas Ähnliches in der Euroleague, vielleicht sagen sich da die Vote auch.
Ja, ich glaube das, aber ich glaube, dass halt auch viel davon mehr ins Auge sticht, was Guards machen. Also diese, weißt du, diese Walk-Up-Steals gegen Rubio sind in meinem Kopf. Oder diese, wenn die dann Charges annehmen, wenn sie sich nach Bällen hechten, diese klassischen Marcus Smart Hustle-Plays, die siehst du ja von Gobert nicht. Aber wenn jemand abdreht oder wenn der Wurf leicht verändert wird oder wenn jemand einen Floater schießt, anstatt all the way zu gehen, all diese kleinen Sachen sind deutlich weniger auffällig. Jetzt kannst du sagen, wenn du natürlich einen riesen Shotblocker hast, der spektakulär ist, dann siehst du das vielleicht eher. Aber ich glaube trotzdem, dass in diesen zwei Sicht, dass so ein Smart dann einfach die Plays nochmal, das wirkt lauter, das ist lautere Verteidigung. Bei Walkup ist es genauso, als es jetzt meinem Fall bei zum Beispiel wäre, ja.
Also der ehemalige Defensive Player of the Year in der BBL, auch Defensive Player in der Euroleague. Natürlich ist die Entwicklung von Thomas Walkup insgesamt eine wahnsinnig beeindruckende. Und er hat es mit Sicherheit verdient, dass er Anerkennung bekommt für die Art und Weise, wie er Defense spielt. Vielleicht nicht ganz in diesem Maß, das ist dann ein bisschen zu groß. Über den MVP, das war ja der Einstieg, da müssen wir, glaube ich, nicht mehr wirklich reden, oder? Nee. Da haben wir viel Zeit verbracht bereits bei unserem XXL-Podcast.
Ich kann nur noch sagen, es fühlt sich ein bisschen... Es fühlt sich falscher an als vorher, natürlich ob der Playoffs, was nichts damit zu tun haben sollte mit diesem Award. Trotzdem, ja, das alles, was du angesprochen hattest, wurde da natürlich nochmal bloß irgendwie dargelegt, offengelegt. Ich habe jetzt auch einen schlechteren Geschmack im Mund, aber es ist, glaube ich, für die reguläre Saison trotzdem vertretbar und die richtige Entscheidung.
Dann gucken wir doch mal auf die All-Euroleague-Teams, wo dann schon auch ein paar eher erschreckende Dinge für mich dabei waren, um ehrlich zu sein. Kein Jan Wesely, der für mich... Ja,
also, ein Stich ins Herz.
Also für mich hat er, ist er der beste Spieler der Regular Season gewesen. Ich weiß nicht, was andere Leute für eine Saison gesehen haben. Für mich war er insgesamt vielleicht sogar ein Stück besser als in seiner MVP-Saison 2019. Und jetzt schafft das in keines der beiden All-Euroleague-Teams. Finde ich schon sehr spannend, um ehrlich zu sein. Wieso, aus deiner Sicht, wieso fällt denn jemand wie Jan Wesely da so raus, ist die große Frage.
Ich habe keine Ahnung. Also ich habe die Teams gesehen und dachte, also erst war ich auch schockiert, dann bin ich nochmal so ein bisschen in die Spieler reingestochen, die es da so gab. Dann dachte ich, boah, ist es, welcher ist so richtig der Schlechteste, der dabei, also Snubs sind ja irgendwie immer auch lauter als, also man muss ja einen Snub auch irgendwie immer jemanden rauskicken. Boah, ich muss gerade, ich bin gerade Treppen gelaufen, warte mal kurz. Alter, Jungs, macht weiter Sport, auch nach der Karriere. So, und dann war ich so ein bisschen, okay, wie, wer ist jetzt der Fragwürdigste? Für mich ist Wesely einfach jemand, ich glaube nicht, dass er bei seinen Peers super, also dass die begeistert von ihm sind, dass er nicht irgendwie, er hat nichts Flashiges, er ist nichts, keine Ahnung, ich glaube, dass Coaches, dass er bei Coaches gewählt hätte werden müssen. Mhm. Medien weiß ich nicht, Fans weiß ich nicht. Also ich glaube generell, wenn du die vier Säulen dieses Votiersystems anguckst, sind es für mich wahrscheinlich nur Coaches, die wirklich sagen, okay, das ist jemand, der den wir wirklich wertschätzen. Aber du hast recht, das ist, der ist für mich vielleicht der der größte Snub, ja.
Insane finde ich natürlich, das ist durch das Votiersystem immer ein bisschen schwierig, weil viele Leute diesen Gedanken vielleicht auch nicht im Hinterkopf haben, aber zwei Spieler von Maccabi Tel Aviv im All-Sector, also vielleicht listen wir mal auf.
Ja.
Second Team ist Kostas Lukas, Mario Hezonja, Wade Baldwin, Lorenzo Brown und Eddie Tavares. Ich habe ein echt großes Problem mit Lorenzo Brown in diesem Team, wenn ich ganz ehrlich bin. Hat viel Zeit mit Verletzung verpasst, dann gegen Saisonende sah gar nicht aus wie er selbst. Also so ein bisschen, wenn man es vergleichen möchte, für NBA-Fans wie Tyrese Halliburton vielleicht gegen Ende der Saison mit seiner Verletzung, die er rumgeschleppt hat. Hat für mich tatsächlich gar nichts verloren in diesen Teams. Das wäre der Erste, der für mich rausfallen würde aus diesen fünf.
Ja, absolut, bin ich bei dir.
Auch Wade Baldwin haben wir hier schon besprochen. Ah, ist ein schwieriger Spieler für mich, der natürlich wahnsinnige Counting-Stats auflegt, für mich nichts zum Siegen beiträgt oder fast nichts, sondern dir so viel nimmt am anderen Ende, wie er dir gibt am offensiven Ende. Haben wir ja auch in diesen Playoffs gesehen, ne, dass Maccabi Tel Aviv jetzt nicht fundamental schlechter ist, wenn Wade Baldwin nicht dabei ist, obwohl man auf die Produktion guckt und sagt, wie sollen sie das denn ersetzen? Naja, sie bekommen es ersetzt, weil dann andere Bereiche ihres Spiels deutlich besser funktionieren, weil andere Spieler deutlich besser involviert sind, in dem spezifischen Fall jetzt natürlich auch, weil Tamir Blatt eine Wahnsinns-Serie gespielt hat. Finde ich auch schwierig, aber kann ich noch ein bisschen nachvollziehen. Slukas ist für mich ein Spieler, der ins erste Team gehört. Hezonja und Tavares habe ich jetzt kein großes Problem damit. Wie siehst du es?
Ich sehe auch, ich meine, Baldwin, verstehe ich deinen Punkt. Ansonsten einfach so von dem, wie so Wahlen halt funktionieren, finde ich, ist Second Team genau richtig. Und ich finde es auch tatsächlich gut, dass Maccabi repräsentiert ist, einfach weil es so eine unglaubliche Saison irgendwie war, ob der Widerstände, aber oder ob der Umstände. Ja, du hast schon recht, dieses Plus-Minus, ich weiß das gar nicht, ich habe das historisch gar nicht so im Kopf gehabt. Weil es dieses Jahr wohl wirklich auch einfach auffällig war, dass ich fand, sie haben besser, also viel mehr Flow, sah einfach besser aus, wenn er phasenweise nicht gespielt hat. Hezonja, schwierig irgendwie einen aus der Flügelzange zu nehmen, aber mit 50-40-90 in 22 Minuten richtet er seinen Schaden an, spielt die Saison seines Lebens. Second Team ist für mich auch da genau richtig. Tavares ist so ein bisschen, nicht ob dieser Saison, aber einfach, weil er Tavares ist und wenn er irgendwie einigermaßen fit ist, ist er einer der drei wichtigsten Spieler der Liga. Und Slukas ist für mich, glaube ich, auch Second Team, ja.
Okay.
So, ich, das finde ich, das passt einfach, weil er, nicht so viel Produktion betreiben musste, phasenweise. Also ich fand den auch, also so ein schwächeres Drittel in der Saison, ein bisschen dann mit seinem, wenn diese Wadengeschichten losgingen und so. Und dann, ja, passt, glaube ich, für mich. Also ich finde, dann sieht es aber immer gar nicht so schlimm aus. Das meine ich. Ich habe mir so am Anfang dachte ich, was soll das sein, diese Teams? Aber jetzt ist Lorenzo Brown ist für mich ein Witz, dass er im Second Team ist. Die anderen vier sind da gar nicht so schlecht platziert irgendwie.
Ja, geht dann mehr darum, bei den Teams weniger, dass da sind ja keine Spieler auf der Liste, wo man sagt, was ist das für eine Graupe, sondern mehr darum, dass es aus meiner Sicht halt, da gibt es ja ähnlich Spieler gab, die es mehr verdient haben. Ich finde es tatsächlich eine Frechheit, dass Cima Moneke da nirgendwo auftaucht nach der Saison, die er gespielt hat, aber das liegt dann halt vielleicht daran, dass er bei Baskonia ist und vielleicht nicht ganz dieselbe Aufmerksamkeit bekommt, wie Spieler, die bei Real Madrid spielen. Hat er auch noch andere Kandidaten, die für mich da eher reingehören. Ich finde schon, dass Toko Şengelya auch gewürdigt gehört für zumindest den ersten Teil der Saison, die er gespielt hat, weil das war absolutes MVP-Level. Also ich hatte hier, das war die Liste, die ich mir gemacht habe vor unserem XXL-Podcast, und ich hatte insgesamt 15 Spieler auf der Liste nach den beiden All-Euroleague-Teams und keiner davon war Lorenzo Brown. Also es ist das ist eine sehr merkwürdige Entscheidung. Das First Team besteht aus Facundo Campazzo, Mike James, Nigel Hayes-Davis, Matthias Lissor und Kendrick Nunn, den ich auch überhaupt nicht auf der Liste hatte, weil er die Hälfte der Saison nur gespielt hat. Und weil, also keine Ahnung, da war ich schon auch sehr überrascht.
Ja, es wirkt so ein bisschen, als wäre das so, als hätte man diese Teams so quasi jetzt gerade entschieden. Also jetzt noch das 50-Punkte-Spiel von Hayes-Davis im Kopf, Kendrick Nunns letzten drei Playoff-Spiele im Kopf, Lorenzo Browns Playoffs im Kopf, so als wäre das irgendwie jetzt so gerade entstanden und nicht würde es nicht die gesamte Saisonverlauf oder regulären Saisonverlauf repräsentieren. Kendrick Nunn ist ja wirklich vogelwild. So groß mein Respekt vor, wirklich jetzt auch gerade in der Playoff-Leistung war und so. Aber nee, und Campazzo ist für mich so ein bisschen auch schwierig. Also ja, ich glaube, dass er den Spot kriegen kann, also von der Stärke der Spieler, wenn du sagst, wer sind so die besten Spieler, aber einfach nur, was war das für eine Saison von ihm, phasenweise, auch in Shooting-Slumps gewesen, nichts getroffen und einfach auch immer diese, wie rechnet man jetzt Real rein oder raus, wie sagt man, okay, er muss halt einfach nicht, er musste jetzt eine ganze Saisonhälfte nicht unbedingt glänzen, dass sie Spiele gewinnen oder es auch nicht kriegsentscheidend war, ob sie dieses Spiel jetzt überhaupt gewinnen oder nicht. Das ist für mich dann irgendwie schwierig so zu evaluieren. Moneke, auf jeden Fall Riesensnap. Bei Larkin weiß ich gar nicht so richtig. Bei Larkin würde ich jetzt einfach mal so individuelle Leistung auch mega, aber da würde ich auch nochmal so reinrechnen wollen, dass er einfach sich entschieden hat, für einen Trainer quasi nicht richtig zu spielen oder mit einer Körpersprache zu spielen, die wirklich also horrende ist, das, und dann irgendwie dafür zu sorgen, dass der Kader funktioniert und dass alles klickt. Klar, sie hatten auch Verletzungen ohne Ende bei Efes, aber weiß ich nicht, da würde ich schon auch so ein bisschen was reinrechnen wollen. Obwohl, wenn Attermann jetzt gerade wieder, das ist ja, muss ja einem, wir können nicht eine Folge machen, ohne irgendwie ein vogelwildes Attermann, was ich quote zumindest, wo er gesagt hat, für ihn ist er der MVP gewesen, der regulären Saison, sie sind nicht in die Playoffs gekommen, nicht mal, also und hat quasi zwei Stars in seinem Spiel, irgendwie hat er irgendwie, ist ja auch komisch, sich dann so deutlich für jemanden auszusprechen, wenn du irgendwie zwei dominierende Guards in deiner Mannschaft hast, die ja vielleicht auch keine so kleinen Egos haben.
Und Matthias Lissor noch dazu, ne? Ja. Also den auch noch, der tatsächlich für mich völlig zu Recht da in diesem First Team steht.
Genau, der auf dem Muster rein, ja.
Ja, also Lissor zum zweiten Mal in Folge Euroleague, All-Euroleague First Team.
Wow.
Hätte man jetzt aus Münchner Sicht nicht unbedingt gedacht.
Nee, hätte man nicht gedacht.
Dann natürlich Nigel Hayes-Davis, du hast angesprochen, für mich war schon auch ein Kandidat eher fürs zweite Team. Dieses 50-Punkte-Spiel bleibt natürlich für immer in Erinnerung. Ist aber natürlich auch den Umständen geschuldet. Weiß nicht, ich habe noch ein paar Kandidaten, die für mich ebenfalls da rein gehört hätten, beziehungsweise die so von outside looking in für mich gewesen wären. Das wären dann so Shane Larkin und Alec Peters natürlich, der keine gute zweite Saisonhälfte gespielt hat. Tatsächlich für mich auf dieser Liste von Spielern, die da knapp dahinter sind, wir werden nie herausfinden, ob die überhaupt irgendwelche Votes bekommen haben. Meine Vermutung wäre einer ja, einer nein. Und das ist unfair, aber ich glaube, so wäre es gewesen. Für mich sind es dann auch noch Serge Ibaka und Johannes Thiemann, die da für mich auf die Liste derer gehören, die nicht in diesen Teams auftauchen, sondern die im Prinzip individuell auf einem Niveau gespielt haben, das dahin gehört, aber vielleicht aufgrund ihres Teamerfolgs nicht unbedingt in die beiden ersten Teams gehören.
Ja, wirklich interessant. Aber es wird nicht veröffentlicht, ne?
Ich glaube nicht. In der NBA sind sie da ja mittlerweile auch sehr zögerlich damit, das zu veröffentlichen. Ich glaube, es wird schon noch gemacht, aber ich glaube mit einigen Zeitdelay, weil das dann in den vergangenen Jahren schon immer Einzelpersonen aus meiner Sicht dann auch zu Recht, ne? Also wenn du jetzt Orlando Magic Beatwriter bist und du wählst Franz Wagner zum MVP, dann hast du schon auch verdient, dass die Öffentlichkeit so ein bisschen auf dir ist für ein paar Minuten.
Das auf jeden Fall. Dann kannst du auch kassieren, aber diese Dynamiken sind sowieso so kompliziert. Ich meine, es gibt jetzt auch einige Medienvertreter, die ihre Votes quasi abgeben, um sich ihre Objektivität zu bewahren, einfach weil die finanziellen Incentives, also was... Ja. Ich meine, diese ganzen Awards sind jetzt in der Euroleague, sind irgendwie so ein bisschen Prestige und wir sehen gestern die Spieler quasi waren kollektiv auf Twitter und haben sich beschwert oder haben irgendwie darüber gesprochen, was das für ein Witz ist. In der NBA ist das natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte, weil es einfach Millionenbeträge sind und die Verträge verändern sich. Von daher ist das natürlich dann echt, hat immer noch, da sind ganz andere Dynamik noch im Spiel.
Ja, ging mir ja persönlich immer schon so. Ich habe ja selbst bei den BBL Awards nicht mitvotiert, weil ich das tatsächlich eine unangenehme Rolle finde. Aber Zach Lowe, sehr berühmtermaßen, der immer schon in den letzten Jahren betont hat, dass ihm das unangenehm ist, da zu votieren. Er hat es dennoch getan, weil er den Vote bekommen hat. Jetzt hat er ihn freiwillig abgegeben, was sehr schade ist, dass dann ausgerechnet die Schlausten, ne, diejenigen, von denen man am ehesten zutraut, die richtige Entscheidung zu treffen,
ihre Entscheidung abgeben. Hast du jetzt über dich selber gesprochen oder über Zach Lowe?
Nein, über Zach Lowe, nicht über mich. Gut. Keine Sorge. Gott, oh Gott. Wir haben noch einen letzten Award, der noch verbleibt. Das ist der für Gabriele Procida. Rising Star Awards der Euroleague. Ein Award, der nicht sonderlich hart umkämpft war dieses Jahr. Ne, also gab einfach nicht viele Kandidaten. Vielleicht können wir das als Gelegenheit nutzen, um nochmal über Gabriele Procida zu sprechen. Ist das jetzt die Saison gewesen, die wir uns erhofft haben von ihm? Oder eher nicht?
Also es war auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Ich weiß nicht, wie groß dieser Schritt war. Ob es einer seiner speziellen großen Schritte war im Fastbreak. Ich glaube einfach, die Ausschläge, die positiven Ausschläge waren, kamen deutlich größer. Für mich stach es natürlich noch mehr raus. Wirklich, das ist nicht nur schön anzusehen war, sondern dass es fast für Alba gerade im ersten Saisondrittel, sag ich mal, als es noch darum ging, irgendwie Spiele zu gewinnen oder zu verlieren, sich wirklich so anfühlte, dass er ein Riesenfaktor ist. Also die Steals, die er holt, Open-Court-Situationen, auch so diese Unbekümmertheit, die er an den Tag gelegt hat, die Dreier, die er wirft aus Transition. Einfach, er hat dieses Profil Rollenspieler, also perfekter Euroleague-Rollenspieler auf sehr, sehr hohem Niveau und was auch immer direkt in Teamerfolg umgemünzt ist, gerade natürlich, weil Alba dieses Element, alles, was er hat, brauchte. Einfache Punkte im Fastbreak, mal so ein 1-gegen-1-Situation, toughes Shotmaking, das ist halt genau das, was sie benötigen. Deswegen war das so wirklich auch in dein Gesicht wichtig, dass er das gebracht hat. Aber ja, es ist trotzdem immer noch, wie gesagt, du brauchst halt noch mehr Konstanz. Gerade wenn er eben eine Rolle haben will, wo er sagt, okay, er spielt jetzt jedes Spiel 25 Minuten. Es gab immer noch Spiele, wo ich überrascht war, wie wenig Minuten er bekommt. Es war ja nicht so quasi, dass es auch dieses Jahr so wirkte, als wäre es einfach, okay, unser Objective ist jetzt einfach, er kriegt Minuten ohne Ende, unabhängig davon, ob es funktioniert oder wie er aussieht oder nicht, sondern es war trotzdem immer noch so, manchmal kürzere Leine, dann ist er wieder so ein bisschen verschwunden. Und naja, insgesamt glaube ich, ist es eine gute Saison gewesen. Richtige, also geht in die richtige Richtung. Aber da, ja, da fehlen dann noch zwei, drei Schritte zu dem, einfach ob des Potenzials, was er hat.
War der, also abseits von Berlin, das ist ein Stat, den Lukas Feldhaus rausgesucht hat. Grüße gehen raus. Abseits von Berlin gab es keinen U22-Spieler in dieser Euroleague-Saison, der mehr als 14 Minuten pro Spiel gemacht hat. Das war natürlich auch ein Faktor. Es ist für mich sehr spannend. Das ist was, was irgendwie mir gar nicht bewusst war, bis es jetzt zu diesen Awards kam und ich nochmal drauf geguckt habe, dass es vielleicht schon eine Verschiebung gab oder habe ich das nur anders wahrgenommen in der Vergangenheit, dass alle großen europäischen Talente, von denen es ja so viele gibt wie nie zuvor eigentlich, keine Euroleague-Beteiligung haben. Ne? Also Risa Scheh, dann Nikola Topic, klar, der ist dann spät noch zurückgekommen, aber war verletzt. Der sollte zumindest noch ein bisschen Euroleague spielen, ist dann nicht zustande gekommen. Ja, Tristan da Silva am College. Es ist schon spannend, dass Euroleague-Teams wenig zu tun haben mit den tatsächlichen Top-Talenten aus Europa. Auch Juan Núñez, ne, spielt Eurocup bei Lazio Farm Ulm. Hat das einfach nur zu tun mit den Chancen, die man da bekommt? Oder ist es, verabschieden wir uns in der Euroleague immer mehr von einer Liga, die auch auf junge Spieler setzt und schauen immer mehr auf nur Veteranen?
Ich glaube, dass der Eurocup also wirklich wie gemacht für diesen dafür ist. Ich glaube, dass er also wegen des Spielformats hast du viel mehr Spiele, wo es nicht um Leben und Tod geht. Also wenn du dich in der Gruppe qualifizieren musst, dann kannst du das, glaube ich, kriegst du das ganz gut gewuppt. Und es geht, glaube ich, immer noch auch um Produktion. Also wenn ich jetzt einen jungen Spieler hätte, dann wäre ich sehr vorsichtig vor diesen Euroleague-Minuten. Also ich glaube jetzt auch für einen Prochi da, sagen wir, die letzten zwei Jahre wären Eurocup gewesen statt Euroleague. Glaube ich, könnte man schon auch verargumentieren, dass er vielleicht einen halben Schritt weiter wäre als jetzt. Ich glaube, dass wirklich einem jungen Spieler auch mal die Schlüssel in die Hand zu geben, durch schwierige Phasen durchzuwerfen, durch Slumps durchzuwerfen, das geht einfach einfacher, ist ja klar. Wo weniger Druck ist in dem Eurocup, ist weniger Druck auf dem Kessel. Ich glaube, Wembanyama war ein sehr lautes Beispiel dafür, wie das eben aussehen kann bei Metropolitan. Eben nicht, der spielt dann eben nicht eine Saison bei Barcelona, irgendwie 12 Minuten, sondern der spielt dann eben bei einer französischen Eurocup-Mannschaft zwei Saisons, wo er, was heißt Narrenfreiheit, aber nah an der Narrenfreiheit ist, wo der sich eben auch Handles auspackt, Stepbacks schießt und diese ganzen Geschichten. Und es gibt einfach in der Euroleague, außer vielleicht dieses Jahr, und Tabellen, die letzten dritten oder vierten, ist jetzt noch mehr immer eine Drucksituation. Also dadurch, dass du hast jetzt die ersten 10 qualifizieren sich für die Playoffs, dieses Jahr war es ein verrückter Run, das heißt Tabellenplatz 14 war quasi noch im Rennen. Ein Rennen automatisch bedeutet, ja, du musst es halt minimieren, du hast nicht viel Raum für Fehler. Und in der Euroleague ist halt richtig Druck auf dem Kessel. Das ist was anderes. Und ich glaube nicht, dass du jetzt sagen musst, okay, diese 12 Minuten mit weniger Spielanteilen sind aber wertvoller, weil es nochmal auf einem höheren Niveau ist. Das würde ich gar nicht unterschreiben. Mhm. Natürlich ist es ein höheres Niveau, aber du kriegst schon auch gutes europäisches Coaching und diese ganzen Spielmechanismen und so, dass du das Basketball lernst, passiert im Eurocup genauso. Mhm.
Ja, also für mich ist das natürlich dann nochmal ein anderer Fall, aber Victor Wembanyama ist tatsächlich einfach ein Fumble für mich gewesen. Also ich kann mir, wenn man sieht, was er jetzt in seiner ersten NBA-Saison angestellt hat, nicht vorstellen, dass der nicht letztes Jahr auch in der Euroleague dominiert hätte.
In den letzten Jahren, aber zum Beispiel jetzt vor zwei Jahren, also wo er wirklich noch so ein bisschen sich dieses Rehenhafte, diese Core-Strength ist noch nicht da, ist noch so ein bisschen alles schlaksig oder wird noch ein bisschen rumgeschoben, dann macht das halt 28 Minuten gegen gute Europäische, anstatt so 8 oder 10 oder 12 Minuten auf höchstem Niveau. Es sei denn, du wärst jetzt wieder Real gewesen dieses Jahr und du hättest machen können, was du willst, aber der Heimvorteil, es ist so ein Riesenunterschied. Jetzt, du, wie gesagt, Spiel 5 zu Hause ist jetzt 22-2 oder so. Das ist der Unterschied zwischen dritter Platz und sechster Platz. Und das waren, sind ist ein Sieg oder zwei Siege dieses Jahr gewesen. Das ist einfach, weiß ich nicht, das ist einfach was anderes.
Ja.
Und ich glaube, es ist auch schwieriger zu verargumentieren, in so einem Star-Ensemble da jetzt Platz zu schaffen für so jemanden. Das darf man, das ist also so dem jungen Star Minuten, die er vielleicht noch nicht verdient hat, aber die er dann einfach schon bekommt, weil du Exposer, weil es eine Ladenfläche, Schaufläche ist. Das ist auch in so einer Mannschaftsdynamik immer schwierig. Und es ist einfacher zu, also beim, was ich, im Eurocup verstehen das alle. Puh, keine Ahnung, sagen wir mal jetzt, du hast diese Egos von Larkin und Mike James und Co. Da lässt du jetzt so ein Risaché vielleicht nicht spielen, wenn du sagst, okay, du verlierst jetzt mal ein Spiel, das ist nicht so wichtig. Da kannst du es, ist nicht so einfach, das zu verkaufen.
Ja. Das stimmt. Natürlich, die werden wir dann möglicherweise alle nächste Saison in der NBA gucken. Ich glaube, wir sparen uns die große Euroleague-Vorausschau auf die aufs Final Four dann für die Woche, in dem das tatsächlich auch stattfindet. Und machen mal einen Schwenk, einen seltenen Schwenk nach Hause. Außer du hast noch was aus der Euroleague. Haben wir was verpasst bei den Awards?
Nee.
Einen seltenen Schwenk nach Hause in die BBL. Der letzte Spieltag ist vorbei, die Hartmut Marlins Crailsheim steigen ab, was mich persönlich, muss ich schon sagen, traurig macht. Ich war immer sehr, sehr gerne in Crailsheim.
Okay, da musst du aber direkt anfügen, wer hätte denn sonst absteigen sollen? Das ist wie bei den All-Star-Snaps, du kannst nicht sagen.
Ja, genau, kann man nicht sagen. Ja, ich kann natürlich aus persönlichen Gründen...
Ich bin immer traurig,
Gründen,
wenn jemand absteigt, aber...
Ja. Ja. Natürlich bin ich auf der anderen Seite aus persönlichen Gründen sehr glücklich, dass die MLP Academics Heidelberg drin geblieben sind. Aha. Also das freut mich natürlich sehr für unseren guten Buddy und Experten bei Magenta Sport, Alex Vogel, dass das noch geklappt hat. Der ewige Retter, der zum dritten Mal jetzt innerhalb der letzten, wie viel? 4 Jahre, dass Ingo Freier einen BBL-Club bewahrt vor dem Abstieg. Auch wahnsinnige Nachverpflichtungen am Ende der Saison, die das Ganze dann möglich gemacht haben. Aber wir wollen vielleicht auf die Play-Ins gucken kurz, die ja vonstatten gehen. Da gab es direkt, wenn man so möchte, den ersten Upset. Die Hamburg Towers schlagen im 9-10-Spiel Oldenburg. Damit sind die EWE Baskets eliminiert. Und Hamburg jetzt also gegen Ludwigsburg, die sich eine ganz schöne Rutsche abgeholt haben von den Telekom Baskets Bonn. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin nicht tief eingearbeitet in das Ganze. Ich weiß nicht wirklich, was man von so einem Spiel erwarten soll. Ich weiß nicht, hast du was gesehen von den Play-Ins?
Ich habe sporadisch was gesehen. Ja, ich hätte auch gedacht, dass Ludwigsburg-Bonn richtiger Dogfight wird, aber das war einfach Shotmake im ersten Viertel von Bonn. Das war, ja, das öffnet dann so ein Spiel irgendwie ganz anders. Ansonsten, ich habe, glaube ich, kein gutes Gefühl, was jetzt so zwischen Hamburg und Ludwigsburg, wo da Unterschiede sind, wo da Matchup-Probleme oder Möglichkeiten sein. Ich nehme das einfach an. Viel Emotion, es sind einfach nochmal, wie gesagt, bleibt das alte Play-In, die alte Play-In-Geschichte. Aus Sportler-Sicht hätte ich es nicht gut gefunden, aber es bringt einfach so viel mit sich. Ich glaube, in letzter Konsequenz glaube ich nicht daran, dass eine von den beiden Mannschaften, oder glaubst du, dass so Bonn-Alba, glaubst du, da passiert was? Bewegt sich da was bei dir?
Nee.
Macht das was mit dir?
Nein, nicht wirklich. Es tut mir sehr leid für Bonn, aber ich glaube nicht dran. Alba Berlin hat sich jetzt gerade national in letzter Zeit dann doch sehr überzeugend gezeigt. Aber diesen absoluten Rockfight, die Bayern besiegt, das war ein hartes Spiel anzuschauen.
Ja, aber deswegen bin ich nicht. Ha, also wer jetzt als Achter, ob jetzt Ludwigsburg oder Hamburg gegen München spielt, das ist jetzt so.
Ja. Das wird wahrscheinlich nicht wirklich einen Impact haben. Lass uns doch mal kurz auf deine Ulmer blicken. Letzte Saison gegen Ende der Spielzeit heiß gelaufen. Ne? Also haben immer mal wieder das Potenzial angedeutet, Horrorstart zu Beginn, dann gegen Weihnachten so stabilisiert, dann gegen Ende der Saison auf einmal ein Run, wo man gesagt hat, weiß ich jetzt nicht, ob das vielleicht auch damit zusammenhängt, dass Teams vielleicht nicht mehr ganz beisammen sind, und dann absolute Killer in den Playoffs, alles zerlegt. Jetzt die letzten 3 Spiele gewonnen in der BBL, 24-10, 4. spielte der erste Runde gegen das Team, die Geschichte der Regular Season gegen die Würzburger, hat Ulm wieder so einen Run drin? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich spüre es kommen, aber ich kann nicht genau sagen, wieso.
Also ich glaube, die werden wieder tough sein. Ich glaube, dass du die reguläre Saison, also dass du sie, wenn du sie nur daran misst, was du jetzt so wirklich gesehen hast oder vielleicht die letzten 3-4 Monate gesehen hast, würdest du erst so ein Stück weit unterschätzen. Ich glaube, sie sind wirklich in der Lage, mit ihrer Achterrotation richtig für Probleme zu sorgen. Für, auch bei vielleicht bei München oder gerade bei Berlin. Ich glaube nicht, dass ein Titel rausspringt dabei. Also wenn sie Back-to-Back gehen.
Das wäre Wahnsinn.
Das wäre vogelwild, das glaube ich nicht. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass München Meister wird dieses Jahr, aber ja. Ihnen fehlen einfach dieses letzte Prozent, diese 5% Jago, 5% Caboclo. Du hast damit Spieler, du hast die Würfel gerollt, du weißt, okay, gerade bei Caboclo, der hat einfach, wenn er mal für 4 Wochen konzentriert ist und alles mitbringt und investiert ist, dann kriegst du deutlich mehr raus als den Paycheck, den du ihm bezahlst. Und das kann funktionieren, das kann natürlich auch mal in die Hose gehen. Das hat funktioniert und Jago war einfach auch in dem, also der war, was er sich, so wie er die Playoffs gespielt hat, einer der besten Spieler der letzten, was ich, 5 Jahre in der BBL. Und das hast du nicht dieses Jahr. Aber du hast einfach einen Core, du hast eine Identität, du hast eine Größe, du hast eine Switchability, du hast viel Qualität auf den Guard-Positionen. Du hast einfach wirklich viel. Am liebsten hätte ich gesehen eine Serie Ulm-Chemnitz, weil das wäre für mich so, das ist nicht Alba München und das wäre richtig so, ich hätte 5 Spiele, Tonno gegen Pastore, so das wäre für mich das Perfekte gewesen. Ich glaube, mit Würzburg, die Aufgabe werden sie recht souverän lösen.
Wir haben ja auch Awards in der BBL, da müssen wir jetzt vielleicht nicht ganz so tief reinsteigen wie in der Euroleague, weil wir da natürlich deutlich mehr drin sind. Otis Livingston ist der MVP. Wer hätte das gedacht, noch vor nicht allzu langer Zeit? Ich meine, bester Scorer der Liga. Aus meiner Sicht wäre es immer noch Kevin Yebo gewesen. Muss aber auch zugeben, dass ich da bei weitem nicht so tief drin bin, wie ich mich mit den Awards in der Euroleague beschäftigt habe. Das heißt, es gibt wahrscheinlich sehr, sehr gute Argumente dagegen. Otis Livingston. Herzlichen Glückwunsch. Wieder ein kleiner Guard. Dieser Award dominiert von kleinen Guards.
Ja, das wird sich auch erstmal nicht ändern, glaube ich. Also ich bin überrascht, wer das brechen kann, aber der Wert von ihnen ist einfach gerade so, der ist so hoch und auch die Spielweisen von vielen Teams sind so darauf ausgelegt, auf diese Aggressivität, Paint Touches, 1-gegen-1 Situationen, das ist einfach, das ist gerade was angesagt ist.
Natürlich wahnsinnig effiziente Saison, 50, 45, 88.
Ja, das ist einfach auch Split. Diese Shotmaking, diese Geschichten, die, ja. Mann, das ist wirklich verrückt. Du hast es kommen sehen, du hast es jetzt vor 7, 8 Jahren hast du gemerkt, dass diese ganzen toughen Bewegungen, die Floater von beiden Füßen, die Stepback-Geschichten, die haben einfach dafür gesorgt, dass sobald es salonfähig wurde und so viel trainiert wurde, war das irgendwie klar, dass da eine Welle auf uns heranrauscht. Und das sieht man jetzt.
Und wieder einmal auch ein kleiner Guard mit Kreisheimer. Vergangenheit. Das ist irgendwie da die Schule für die kleinen Guards. Aber in Kreisheim, wenn wir uns erinnern, das war Anfang letzter Saison, sah so aus, teilweise als wäre er kaum spielbar. Und jetzt ist er der MVP der Liga. Würzburg hat eine unfassbare Saison gespielt. Ein bisschen Pech, dass sie jetzt sogar noch auf den 5. Platz abgerutscht sind, den Heimvorteil nicht behalten konnten. Ich meine, du kennst den Ulmer Heimvorteil besser als jeder andere auf der Welt. Wie sehr hätte das die Serie vielleicht verändert, wenn es Heimvorteil Würzburg gewesen wäre?
Ja, es wäre ein kleiner Faktor, natürlich. Ich glaube, Ulm hätte sich trotzdem durchgesetzt, aber es wäre deutlich knapper geworden.
Gut, ich glaube, das, soweit wir können natürlich noch eine Übersicht geben, aber ich bin mir sicher, alle, die diesen Podcast hören, wissen das schon. Wir warten noch auf das Duell in der Serie 1-8. Das wird in den Play-Ins ausgespielt. Dann haben wir Alba Berlin gegen die Telekom Baskets Bonn, Chemnitz gegen Vechta. Vechta natürlich auch eine der positiven Geschichten, aber ich glaube, da sind die Chemnitzer der Europe Cup Champion, deutlicher Favorit in der Serie und dann, wie gesagt, Ulm gegen Würzburg in der BBL. Ich muss schon sagen, ich schaue dem gerade gegen Ende der Saison mit einem immer mehr weinenden Auge hinterher. Hätte ich jetzt schon Bock, so nach Ulm zu fahren und so ein Spiel 2 zu kommentieren. Hätte ich schon Bock, aber soll aktuell nicht sein.
Wie viel guckst du denn? Glaubst du in den Playoffs?
Ich glaube, in den Playoffs. Also ich glaube, in den Playoffs würde ich schon drin sein. Also natürlich ausgewählte Serien, da ist es ja immer ein bisschen schwierig.
Ich habe ein bisschen Hoffnung Berlin-Bonn, ich weiß es nicht. Ich habe Hoffnung, dass das wäre ja eigentlich so upset-technisch das Einzige, was ich sehen könnte. Würzburger werden nicht glücklich darüber sein, aber was soll ich machen? Da bin ich einfach gefärbt. Ich habe ein bisschen Hoffnung. Ich finde es schlimm. Ich kann mir keine Sekunde von diesem, der Mutter aller Spiele und so die große Rivalität, so, das Klischee ist für mich so ein bisschen ausgelutscht, aber ansonsten freue ich mich auf die Serie.
Ja, also ich werde jetzt auch wieder deutlich mehr einsteigen in der BBL. Das weiß ich schon. Ich habe da natürlich bei weitem nicht so viel gesehen wie in den vergangenen Jahren, aber ich glaube, das kann man ja auch aufgrund der beruflichen Veränderung ein bisschen nachvollziehen.
Was hast du denn alles gesehen in der NBA?
In der NBA? Ich habe für einen befreundeten Sender Spiele Nummer 3 und 4 in der Serie zwischen den Minnesota Timberwolves und den Denver Nuggets machen dürfen. Die jetzt in Führung gegangen sind heute Nacht tatsächlich, die Denver Nuggets. Und ich muss schon sagen, also der Diskurs in Amerika, nachdem die Nuggets mit 2-0 in Rückstand geraten sind, natürlich zu Hause, was es extra schlimm macht, gibt nur 5 Teams in der Geschichte der NBA, die mit 2-0 in Rückstand gegangen sind, on their home floor und dann noch weitergekommen sind. Aber ich habe Bill Simmons reden hören, der einen Timberwolves Sweep vorausgesagt hat. Ich habe Brian Windhorst gehört, der gesagt hat, die Nuggets sind done. Für mich war das von Beginn an völlig insane. Und ich bin überhaupt nicht überrascht, dass die Nuggets jetzt mit 3-2 vorne liegen.
Also da habe ich folgende Frage an dich, Basti. Wieso hast du die Gelegenheit dieses Podcasts nicht genutzt, mal rauszukommen, forsch, bei 0-2 Rückstand einfach mal sagen, Leute, ja, da werden jetzt gerade Heatpacks geschmissen und die sehen aus, als wären die platt und die Defensiv sieht erstickend aus von der Minnesota. Vielleicht ist das was Neues, Bahnbrechendes. Aber ich bin hier, um euch zu sagen, Denver wird jetzt 3 in Folge gewinnen oder vielleicht sogar 4. Wieso hast du das nicht gesagt?
Weil da Spiel 2 noch gar nicht war. Achso. War das Spiel 2 schon?
Ich weiß es nicht.
Monday, Moment.
Wir brauchen solche Predictions, dann können wir uns damit brüsten, dass wir...
Da war Spiel 2 schon. Da war Spiel 2 schon passiert. Ich glaube, wir sind einfach nicht auf die NBA zur Sprache gekommen. Aber ich habe noch nie in meinem Leben gewettet.
Du kannst
gewettet.
Was immer reinschmeißen. Du kannst so kleine Nuggets kannst du reinschmeißen. Du kannst auch sagen, Nuggets, Shoutout an Sebastian Machowski. Er hat gerade in Polen, waren sie 0-2 hinten gegen den Tabellenersten. Sie haben noch gewonnen, die Serie 3-2. So, kannst du einfach machen.
Kann man einfach
schmeiß einfach rein, wenn du sowas, Bock auf sowas hast.
Ich bin nicht sehr vertraut, muss ich ehrlich sagen, mit Playoff-Serien in Polen. Also nee,
deswegen, das sage ich auch. Wir müssen ja nicht immer zusammensprechen. Es gibt auch für uns, ich kann einfach mal einen harten Block setzen dir und dann machst du irgendwas Geiles. Dann sage ich einfach, du kommst einfach raus und sagst, wir sprechen gerade Euroleague, ich weiß, aber ich muss es jetzt einmal loswerden. Ich habe gerade Bill Simmons gehört, mein Boy Billy. Das war Bullshit, so Denver in 6. Und dann, danach würden wir halt auch mal Props für sowas kriegen können. Jetzt, jetzt sitzt du hier, sagst, keine Ahnung, ich habe das kommen sehen, das war gar nicht
so. Sollen wir nochmal darüber reden, wer Mike James' Performance hat kommen sehen in diesen Playoffs? Das können wir gerne nochmal anführen.
Nein, das hast du nicht schlecht gemacht.
Ja. Also, ja, natürlich ist es aus dem Nachhinein betrachtet dann leichter, aber... Das sozusagen, aber ich muss.
Was ist passiert? Ordne es mir denn doch mal ein. Was ist passiert? War diese Defense, haben wir es überbewertet? Ist es Jamal Murray einfach der Fitness, der auf einmal in Spiel 3 wieder ganz anders aussah? Ist es Jokic, der einfach gesagt hat, okay, oder vielleicht ist es auch manchmal so eine plätschernde Serie wie bei den Lakers, wo du irgendwie gefühlt jedes Spiel hinten bist und gewinnst es am Ende? Das ist ja so eine, das wiegt dich in so eine Sicherheit und dann läufst du auf einmal eine ganz andere Mannschaft und bist wieder entspannt 10 hinten und dann kannst du es aber eben nicht einfach umdrehen, wenn du sagst, so jetzt fangen wir an zu spielen und gehst dann irgendwie unter oder wo siehst du es da? Was ist passiert?
Ich habe das Gefühl, es ist eine Kombination aus ein paar Faktoren. Zum einen natürlich, dass Jamal Murray wieder aussieht wie er selbst in den letzten 3 Spielen. Das war natürlich ein großer Faktor, der sie beeinflusst hat. Ich glaube aber auch, dass dieses Spiel 2 ein, wenn man so möchte, einmaliges Event war, weil Rudy Gobert gefehlt hat und man sich natürlich vorbereitet auf eine Serie mit Rudy Gobert, mit der Art und Weise, wie die Timberwolves spielen, wenn Rudy Gobert dabei ist. Und die Timberwolves dann ohne Gobert komplett anders rauskamen, mit komplett anderen defensiven Konzepten und ich glaube, die Nuggets einfach überrumpelt waren davon. Natürlich, dass man das Spiel mit 26 Punkten verliert, ist trotzdem Wahnsinn und es sah schlecht aus. Aber dass der beste Basketballdenker auf der Welt, Nikola Jokic, da eine Antwort dafür haben würde, ist jetzt für mich nicht überraschend. Und die Antworten kommen natürlich vor allen Dingen von Nikola Jokic, der so ganz viele Kleinigkeiten anders macht. Sie haben ihn bei den Timberwolves, das war ein guter Punkt, den Zach Lowe in seinem Podcast so formuliert hat. Die Timberwolves sind das einzige Team, die Nikola Jokic dazu bringen, dass er für einen Moment nachdenken muss, was er tut. Und ich habe das Gefühl, jetzt hat er das Team oft genug gesehen, dass er nicht mehr nachdenken muss, dass er wieder diesen Ticken schneller ist im Kopf. Wir haben ganz oft gesehen, dass die Hilfe von unten kam. Kyle Anderson gerade, der ihn in den ersten 2 Spielen, glaube ich, 3-4 Mal den Ball geklaut hat von da unten. Und wir sehen diese kleinen Anpassungen, dass Nikola Jokic jetzt eben dann früher zum Spin-Move geht, wenn die Hilfe kommt. Er geht von der Hilfe weg. Er kennt natürlich jeden Pass auswendig und perfekt. Dazu kommt noch, dass Aaron Gordon der beste Schütze aller Zeiten ist auf einmal. Also er trifft einfach jeden Wurf. Er war 11 von 12 in Spiel 4. Aus dem Feld. Für mich sieht die Nuggets-Offensive jetzt wieder wie die beste Offensive der Liga aus. Man hat diese 2 Spiele gebraucht, um sich darauf anzupassen. Heute Nacht war es Nikola Jokic in Volldominanz. Einfach ein brillantes Spiel. Ich weiß gar nicht, wie viel es am Ende waren. 41-13 mit keinem Turnover. Er ist der beste Spieler der Welt. Er ist der dreimalige MVP. Er ist für mich jemand, der, wenn er jetzt noch ein bisschen so weitermacht, in die Konversation gehört oder die besten Spieler aller Zeiten. Er ist einfach unfassbar und nimmt den Timberwolves alles weg, was sie defensiv so machen wollen, nachdem er so ein bisschen gebraucht hat, reinzufinden in die Serie. Es ist einfach eine übermenschliche Performance, einmal mehr von Nikola Jokic. Und ich glaube, jetzt werden, also jetzt ist es ja auch wirklich nicht mehr mutig, aber die Denver Nuggets diese Serie auch gewinnen.
Machen sie es zu, nächstes Spiel, oder was machen sie?
Ich glaube ja. Also ich habe das Spiel heute nicht in voller Länge gesehen, heute Nacht. Ich habe es mir vor dem Podcast so die zweite Hälfte angeguckt. Die Timberwolves wirken gebrochen auf mich. Es wirkt so, als hätten die diesen Sieg der Serie schon verbucht gehabt. Das war auch das Gefühl, das man hatte, als man in Spiel 3 rauskam, da waren sie sehr energisch, sehr voller Energie, zu viel Energie, ne? Also gerade Karl Anthony Towns, der dann gerade wieder völlig überdreht zu Beginn. Und jetzt hat man am Ende von diesem Spiel gestern Nacht das Gefühl gehabt, da ist alles Leben aus den Augen raus. So als hätte man realisiert, wir hatten hier das Ding in der eigenen Hand und jetzt wissen wir nicht mehr, was wir tun sollen.
Und Bastradamus, hast du denn auch diesen Sieg von den New York Knickerbockers
kommen sehen? Nein, um Gottes Willen.
Da war ja ein ähnliches Gefühl nach dem 2-2, alle, oh, ja, jetzt kommt die Rechnung vom alten Tipps. Du kannst halt nicht alle spielen lassen, alle verletzt, durch, Beine platt, keiner macht, trifft mehr und dann gewinnst du das nächste Spiel mit 30.
Also ich habe schon mir vorstellen können, dass die Knicks dieses Spiel heute Nacht gewinnen, aber nicht mit 30.
Einfach? Ist es die Energie des Gardens, dass du sie so reiten kannst und da finden sie es dann auch noch? Oder?
Ja, also ich meine, ich weiß, es ist Thibs Magic. Ich habe also Stimmen gehört, ne? Also für alle, die vielleicht nicht so vertraut sind mit Tom Thibodeau. Tom Thibodeau ist ein Trainer, der gerne mal seine Spieler 48 Minuten durchspielen lässt, auch in aufeinanderfolgenden Playoff-Spielen. Er hat natürlich auch gar keine, es ist so ein bisschen die Traumwelt aktuell, habe ich das Gefühl, für Tom Thibodeau, weil er muss auch gar niemandem erklären, wieso alle Spieler durchspielen. Bei den Chicago Bulls damals noch, da musste er erklären, wieso spielt Jimmy Butler 5 Spiele in Folge 48 Minuten, auch wenn du die komplette Bank voll hast mit Ersatzspielern. Jetzt hat er ja gar keine Ersatzspieler. Jetzt fallen ja alle aus. Julius Randle, Mitchell Robinson, OG Anunoby, das sind ja alle raus. Dementsprechend ist es jetzt perfekt. Und ich glaube, er hat natürlich auch das Spielermaterial dafür, ne? Also wir haben die Szene gesehen, Josh Hart, der gestern enttäuschendermaßen nur 39 Minuten gespielt hat, in einem Blowout. Jalen Brunson hat in einem 30-Punkte-Blowout 43 Minuten gespielt gestern. mit Josh Hart hat er ja auch einen Spieler im Kader, wir haben die Szene, glaube ich, in Spiel 2 der Serie gesehen, auch im Garden, der 45 Minuten Spielzeit auf der Uhr hat und dann ausgewechselt wird für einen kurzen Rest und sich dann aufregt auf der Bank, dass er jetzt runterkommt. Also ist er perfekt für Thibs. Einen perfekteren Spieler könntest du ja nicht finden als Josh Hart. Auch ein Isaiah Hartenstein, der da perfekt reinpasst, will nie werfen, würde niemals fordern, dass er irgendwas macht. Hat gestern Nacht 12 Offensiv-Rebounds.
Krank.
There are a bunch of dogs. Und ich hätte niemals erwartet, dass sie tatsächlich so ein Blowout-Spiel nochmal gewinnt, dass es nochmal so ein Blowout gibt in der Serie. Für mich ist es dennoch noch nicht entschieden, einfach weil New York auf den letzten, also wirklich auf dem allerletzten Rädchen daherkommt. Also es fällt,
ich glaube trotzdem, Spiel 7 sollte es dazu kommen, in New York verliert New York nicht. Also sehe ich nicht.
Und das ist natürlich die Ascension von Jalen Brunson. Ich glaube, selbst ich war immer ziemlich positiv Brunson gegenüber eingestellt, aber das hat, glaube ich, niemand kommen sehen. Diesen Aufstieg in absolute Welt der Superstars, auch wie gestern wieder 44 Punkte. Er ist momentan einer der besten 5 Playoff-Performer, wenn ich vielleicht unter dem Top 3 noch höre.
Top 3, würde ich sagen, ja.
Ja. Absoluter Wahnsinn mit einer Spielart, von der man, wenn man sieht, denkt, okay, das wird nicht lang funktionieren, aber es funktioniert jedes Mal wieder. Hat einen deutlich längeren Gegenspieler vor sich, der einen guten Contest hinbekommt und alle Würfe fallen dennoch.
Ja, ist Wahnsinn. Für mich auch nicht wirklich zu erklären. Ja, haben wir auch schon versucht, irgendwie den Leuten so näher zu bringen, wie das funktioniert, über Winkel, über Körperschwerpunkt, über so einfach der Feuerhydrant zu sein, aber dass er das mit der Konstanz betreibt, ist für mich nicht nachvollziehbar. Was haben wir sonst? Boston juckt niemanden?
Ja, egal, völlig wurscht. Und dann natürlich aus deutscher Sicht, abgesehen von Isaiah Hartenstein, aber vielleicht die interessanteste Serie, weil es natürlich viele Fans der Dallas Mavericks gibt. Maxi Kleber, der nicht mitwirken kann für die Mavs, und Luka Doncic, der nicht aussieht wie er selbst.
Ist also Kleber für dich, was macht man damit? Wo bist du? Bist du völlig taub? Bist du noch, empfindest du noch Mitleid? Haderst du? Wo bist du da gerade? Dass er dann eine Serie spielt, wieder so seine beste Serie, und er schießt 50% von der Dreierlinie und hat irgendwie dann wieder so, ist wieder vollkommen in unserem kollektiven Basketballbewusstsein angekommen und ist dann wieder verletzt. Was spürst du dich noch da, oder wie ist es bei dir?
Ja, es ist tragisch mittlerweile. Ich weiß gar nicht, ob man das so.
Ob das, ich kann so mich an nichts Vergleichbares erinnern, glaube ich, oder? Keinen deutschen, ich weiß nicht, ist es fast so Marco Reus, oder, aber ist was, wie würdest du das beschreiben?
Ja, also ich weiß gar nicht, ob das Thema so breit gemacht wird, wie es eigentlich gehört, wie auch immer der Satz zu Ende gehen sollte. Aber Maxi Kleber ist wirklich dauerhaft verletzt und gerade auch immer wieder in solchen großen Momenten am Ende der Saison. War auch in der Warriors-Serie 2022 am Ende nicht richtig fit, hat dann versucht, dadurch einen angeschlagenen Fuß durchzuspielen. Das Ganze hat sich dann ja noch weitergezogen bis in die verpasste Teilnahme an der Eurobasket. Er hat seit 2021 in der Saison keine Saison mehr mit mehr als 60 Spielen und sogar nur eine davon mit 59, die anderen deutlich darunter, über die Hälfte der Spiele verpasst in den letzten zwei Spielzeiten. Und er sieht ja auch nicht wirklich aus wie er selbst, wenn er spielt. Ne? Also hat diese wahnsinnig gute offensive Serie gespielt gegen die Clippers. Defensiv fand ich, hat man da ein, zwei Schritte deutlich sehen ja. können, dass die verloren gegangen sind. Aber wer möchte ihm verdenken mit dieser ewigen Verletzungshistorie? Und dennoch wäre er für diese Serie wahnsinnig wichtig für die Dallas Mavericks, denn die Oklahoma City Thunder sind ein anderes Kaliber, Stand jetzt, als die Clippers. Die Oklahoma City Thunder haben vor allen Dingen angefangen mit Hacker Lively und versuchen jetzt die Bigs, die Dallas gezwungenermaßen eigentlich die ganze Zeit spielen muss, weil sie keine Alternative mehr haben, mit der sie klein gehen können. Das war ja immer die Alternative in der Hinterhand, Maxi Kleber auf die 5 packen. Dann haben wir lauter Perimeterspieler. Sie bräuchten ihn wirklich sehr, sehr dringend in diesen Situationen, gerade gegen Ende von Spielen, wo dann die Uhr gestoppt wird, wo dann diese sehr, sehr schwachen Freiwurfschützen an die Linie geschickt werden. Und er fehlt massiv. Also auch dieses Spiel 4, wo sie eigentlich alles in der Hand hatten, das Spiel mitunter schon deutlich überzeugend dominierten und dann am Ende hinten raus noch verlieren. Ich glaube nicht, dass das passiert, wenn Maxi Kleber in halbwegs Form mit dabei ist.
Ja, das tut so weh einfach. Es ist wirklich ein, ja, ein herausragender deutscher Basketballer und gerade dieses, gerade wirklich nach dieser Serie wieder einfach ein bisschen Props bekommen, so ein bisschen auch eine Feel-Good-Geschichte. Ich meine, neben der Verletzungsgeschichte und dem ganzen Sportlichen war es ja jetzt auch die letzten zwei Sommer nicht besonders ruhig um ihn aus deutscher Basketball-Fansicht. Das ist echt, tut weh. Wo bist du, Lukas? Lukas Steiger. wo bist du bei Luka Doncic?
Ja, das ist doch
Spaßometer.
War das nicht immer die Legende so ein bisschen, dass wenn Lukas Steiger nie ans College gegangen wäre, dass er dann so spielen würde wie Luka Doncic?
Das ist auf jeden Fall nicht das. Aber ich sage dir eins: Wenn du Lukas Steiger mit 14 Pick-and-Rolls hättest laufen sehen, dann wärst du vom Glauben abgefallen. Dann hättest du mir in die Hand versprochen, dass das der nächste große deutsche Spieler wird.
Ja, ja, das war mal, was man dann immer wieder hört. Ich habe es nie sehen dürfen.
Ja.
Okay, Luka Doncic, Spaßfaktor. Wie viel Spaß er hat oder wie viel Spaß macht
es ihm zuzugucken? Also er ist ja offensichtlich einer der begnadetsten Spieler aller Zeiten. Er ist... Also, wenn man sich das so zurückholt, gerne in meinem Kopf, so sagen wir mal, der erste Playoff-Run, Luka Doncic, immer noch mit diesem Million-Dollar-Smile, mit diesen auch zum Teil schnelleren Bewegungen, bisschen lean, absoluter Gewinner, also so aus dem Madrid-System, Euroleague, mit Slowenien immer gewonnen und dann auch immer das Gefühl, so in den Playoffs natürlich wird es immer besser zu dem, was wir schon auch bei der WM gesehen haben, zu dem, was wir jetzt sehen in den Playoffs. So, wie viel Spaß macht es dir, A, zu beobachten und wie viel, was würdest du so dein Blame Pie aus einfach, ist es einfach nur Frust, weil er verletzt ist und weil er nicht das machen kann, was er sonst machen kann?
Ja, das ist das, was ich gesagt hätte. Ich glaube, man kann ihm gar nicht viele Vorwürfe machen. Natürlich ist er zu, also das, sein Umgang mit Referees und all das ist natürlich.
Also es ist einfach, ihm fehlen die kognitiven Ressourcen, weil er ist einfach frustriert und deswegen. Weil ich hatte das Gefühl, ich war schon richtig enttäuscht von ihm bei der WM, einfach so, oder beziehungsweise sogar auch bei der Eurobasket, weil die Habits so schlecht geworden sind. Also die Geflogenheiten, die an den Tag gelegt haben, waren so unglaublich schlecht mit dem Fitnesszustand. Und ich fand eigentlich, dass sein Approach dieses Jahr besser war. So. Ja. Oder hat mir wieder viel mehr Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass es jetzt einfach nur wirklich die Verletzung ist. Das ist irgendwie so schade, ihn so zu sehen. Ich denke mir, wenn er jetzt fit wäre, dann wäre das jetzt wirklich sein Jahr. Ich glaube auch, das wäre so, die Bahn wäre frei, die hätten eine Chance gegen Denver, so, weiß ich nicht, das tut wieder so weh. Aber du rettest mich, indem du sagst, nein, es ist nur das Bein.
Ja, es ist natürlich nicht nur das Bein, es ist natürlich
nicht nur
schon
auf Playoffs, es ist nicht fit genug, weil du eben dann, sobald die Spiele mit der höheren Schlagzahl und wenn er dann mal verteidigen muss, wie er das mal auch gemacht hat, gerade in der Serie davor, so, dann wird irgendwann langsam sinkt sein Kräftehaushalt und dann werden die Würfe wieder kürzer und dann settelt er wieder mehr für schlechtere, dann kommt er nicht mehr so oft in die Zone. Dieses ganze Geschichte, so, das klammern wir aus, sondern es geht um Verletzungen.
Ich würde das nicht alles ausklammern, ich würde aber sagen, dass das schon ein erklärender Faktor dafür ist, wieso er so frustriert ist. Gab ja sogar eine eigentlich lustige Szene fast, wo er da war mic'd up und hat sich mit Ben Taylor, dem Referee, angelegt, über einen Call, der ganz klar keiner war, also wollte einen Foul, hat keins bekommen, völlig zu Recht. Und dann rennt er zurück und zetert und regt sich auf und beschimpft ihn und dann beim Freiwürfe, irgendwann das Spiel gestoppt, Freiwürfe, und geht zu Ben Taylor und sagt, I know that one was on me, I'm sorry. Weißt du, und da bemerkt man schon, finde ich, das ist ja schon untypisch, auch für Luka Doncic, diese Selbsterkenntnis dann zu haben. Und ich habe schon das Gefühl, dass er merkt, ich kann nicht so, wie ich möchte. All meine Würfe sind kurz, wirft 26% von der Dreierlinie in diesen Playoffs. Hatte die insgesamt jetzt von diesen 10 Spielen 2 gute Shooting-Spiele. Alles ist kurz, was er wirft. Selbst seine Abschlüsse in der Zone, alles Short-Rimming, 40% aus dem Feld nur für einen Spieler, der so, so einnehmend und dominant ist für gewöhnlich. Ich glaube, er ist so weit von seinem Level weg, dass ihn das eigentlich hauptsächlich frustriert. Es ist für mich aber trotzdem Wahnsinn, wie gut die Mavs als Team schaffen, das abzufangen. Man würde denken, wenn Luka Doncic so schlecht aussieht, dann sollten sie chancenlos sein gegen die OKC. Und das sind sie absolut gar nicht. Sie hatten den Sieg in Spiel 4 zum 3-1 in der eigenen Hand, haben es am Ende selber verbaselt, aus meiner Sicht. Und das liegt daran, dass Kyrie Irving sensationellen Basketball spielt, selbst wenn er nicht scored. Ich finde, Kyrie Irving war noch nie so gut als Allround-Spieler. Und dass PJ Washington natürlich jetzt wahnsinnigen Aufstieg hingelegt hat in dieser Serie, 22-7, glaube ich, seine Averages für einen Spieler, der bis Mitte der Saison bei den Charlotte Hornets aber mal ganz, ganz tief versteckt war in den NBA Nether Regions, ist das jetzt ein wahnsinniger Anstieg, den man vielleicht auch so hätte kommen sehen, aber nicht in dem Maß. Und ich glaube, selbst mit Doncic angeschlagen, haben sie eine Chance, die Serie zu gewinnen. Und man hofft natürlich, ich hoffe natürlich, Per, dass Doncic irgendwie fit wird und wir dann Doncic gegen Jokic auf absolutem Top-Niveau in den Conference Finals sehen.
Ja, das wäre auch meine Hoffnung. Ich bin bereit, also gerade so diese ersten Serien gegen die Clippers, ich bin bereit für Doncic. Ich war bereit, mit ihm zu marschieren die nächsten 10 Jahre. Und das weiß ich nicht. Ich brauche das wieder, glaube ich. Ansonsten, krass, nur noch mal so als kleines Anekdötchen, die Flashbacks, die man bekommt, ob der so intensiven WM-Basketball-Erfahrung, und es sind einfach, jetzt gucken wir die Playoffs und es sind einfach Halliburton, Brunson, Anthony Edwards, Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic. Also, macht das was mit dir oder ist es nur so, weiß ich auch nicht. Es ist so... Ich habe das Gefühl, ich kenne die voll gut auch alle. Ich habe die gesehen in der Halle, ich kenne euch in- und auswendig. Und gerade so Shai gegen Luca ist, glaube ich, sowas. Im Idealfall sind die ja auch wieder bei Olympischen Spielen in der gleichen Gruppe. Und viele aufeinandertreffen und so ist vielleicht wirklich die zwei besten Guards der nächsten 10 Jahre einfach so im Mano a Mano.
Ja, möglich. Ich denke es mir vor allen Dingen, wenn ich Anthony Edwards sehe, dass...
Naja, klar, okay, der Kollege ist natürlich Teil davon.
Ich meine, er war spektakulär und ein unglaublicher Athlet, seitdem er in die NBA gekommen ist. Aber als ich ihn letztes Jahr noch im WM-Halbfinale habe spielen sehen, und ich habe ja viel Team USA kommentiert während der WM, ihn viel gesehen, ich dachte nicht, dass ich so einen Winner... dass so ein Winner so schnell aus Anthony Edwards wird, auch wenn die Serie möglicherweise verloren geht, aber das ist, liegt an allem, aber nicht an Anthony Edwards. Er war ja katastrophal, wie ich fand, im Halbfinale gegen die deutsche Nationalmannschaft in allen Dingen, die nicht Scoring sind.
Er hatte 5 Minuten und ich habe gezittert. Ich habe selten, war ich in einer Halle und du hast etwas jemand ist zum Leben gekommen, also so hat auf einmal ein, zwei gemacht und es sind so, ich glaube, Minute mit 7 Minuten zu spielen bis 2 Minuten zu spielen, diese 5 Spielminuten haben mich, nichts hat mich so beängstigt wie diese von Anthony Edwards. Es war so, er bringt jetzt den Ball nach vorne und du spürst es, du bist eigentlich machtlos, du musst hoffen, dass er daneben wirft. Er wird einfach entweder in den Ring kommen oder wirft seinen Wurf los und er hat einen daneben geworfen, der so entscheidend war. Aber er ist so ein Spieler, der kommt dann in so einer Welle, die immer größer wird.
Ja.
Und gerade im Nachhinein, gerade seine Splits, ich glaube, er hat den besten Eurostep mittlerweile, den es gibt. Ich finde, man hat das schon gesehen, dass es nochmal auch in diesen ganzen Mannschaften, die ganzen Spieler, die da waren bei der WM, ist er nochmal einfach ausgestochen, dass es einfach eine Frage der Zeit war, bis das passiert, was wir jetzt sehen. Ne?
Ja. Ich dachte nicht, dass es so schnell passiert. Ich dachte auch nicht, dass es mit diesem Timberwolves-Team passiert, das letztes Jahr ja noch ganz anders aussah, was so die Ergebnisse anging als diese Saison und das, obwohl der Kern im Prinzip der gleiche ist. Ich glaube allerdings, die Timberwolves, das haben wir noch gar nicht erwähnt, jetzt auch ohne Mike Conley, so wie es aussieht, hat er Spiel 5 verpasst. Der ist schon sehr, sehr wichtig für die Ordnung in der Offensive und ich glaube, das war's tatsächlich für die. Cool. Ich glaube, wir haben spannende Wochen, die da auf uns zukommen. Nächste Woche du wieder mit Benny Zander im Talk, dann wahrscheinlich auch schon mit großem Fokus auf das Final Four, was dann ja ansteht.
Richtig.
Da werdet ihr euch intensiv damit beschäftigen. Und ich sammle Leute für den Roast auf Per Günther zusammen. Das ist meine Aufgabe für die nächste Woche. Ja. Sagst du mir nochmal Bescheid, ob du wirklich Bock hast?
Ich sag dir Bescheid, ja. Also,
ja.
Mach mal nicht die Pferde verrückt. Sag mal hier, gib mir mal so eine Woche. Gib mir mal genau eine Woche.
Okay. Eine Woche, alles klar. Bis zum nächsten Podcast. Verkündest du es dann im Podcast mit Benny Zander?
Ja.
Okay, gut. Ja, cool. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Per. Und bis zum nächsten Mal.
Arrivederci.
Ciao, ciao.